Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt.
Für unsere aktuelle Staffel Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt, sind wir heute auf Burg Querfurt. Wir, das sind meine Kollegin Dr. Annette Müller-Spreitz.
Hallo, ich freue mich sehr.
Und ich selbst, Alexander Goll. Und wir sind hier mit Jan Stenzel. Jan, möchtest du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Jan Stenzel. Ich bin seit 2021 hier auf der Burg Querfurt als Museologe tätig. Ja, und habe in der Zeit so einiges zur Burggeschichte kennenlernen dürfen und eben auch über viele Projekte des Museumsverbandes unsere eigene Sammlung auch beforschen dürfen.
Beforschen dürfen ist das gute Stichwort. Die neue Staffel steht ja unter der thematischen Klammer Provenienzforschung. Gehen wir aber vielleicht zuerst mal auf die Burg ein. Ich bin heute zum ersten Mal hier und ich war ganz fasziniert von der Größe des Areals, wie sich das direkt hinter dem Tor quasi öffnet. Man diverseste Bauzeugen der mittelalterlichen Baugeschichte plötzlich vor sich hat und wie verschlungen das auch auf den ersten Blick wirkte. Kannst du zur Burggeschichte vielleicht ein bisschen was sagen?
Zu dem Stichwort Größe kann ich gleich sagen, ja, wir befinden uns hier in Querfurt auf einer der größten und ältesten Burgen Mitteldeutschlands beziehungsweise an der Straße der Romanik. Die Burg kann über eine tausendjährige Burggeschichte zurückblicken. Wir haben insbesondere große mittelalterliche Bausubstanz aus der Burg der Gebäude vom 11. bis ins 15. Jahrhundert hinein. Insbesondere die Wehranlagen sind einzigartig im mitteldeutschen Raum und auch die Größe der Burg. Unser berühmtes Beispiel, was wir immer gerne heranziehen, ist die Wartburg, die ja den meisten Zuhörern sicherlich bekannt sein dürfte. Die können wir hier locker 6 bis 7 Mal in die Burg hineinpacken.
Für mich als Thüringer ist das ein besonders faszinierender Vergleich. Jetzt ist natürlich auch ein Museum hier auf der Burg. Wie lange gibt es das Museum auf Burg Querfurt schon?
Ja, das Museum ist wie die meisten stadtgeschichtlichen Museen entstanden aus der Gründung eines Heimatvereins bzw. Altertum- und Verkehrsvereins hier in Querfurt, der 1910 sich zusammengefunden hat. Hier war es insbesondere der Verlags- und Buchhändler Richard Jeckel, der den Verein ins Leben gerufen hat und ja bis 1950 auch dessen Vorstand war, also die ganz prägende Figur hier, was die Gründung des Museums anbelangt. Das Museum selber war dann erstmal ursprünglich in unterschiedlichen Einrichtungen untergebracht, erst auf dem Schloss im sogenannten Fürstenhaus, später dann in unterschiedlichen Gebäuden der Stadt selber, bevor es dann 1933 wieder in die Burg zurückgekehrt ist, genauer gesagt in unsere Nordostbastion, die dafür hergerichtet wurde. In den Kriegswirren ist dann das Korn- und Rüsthaus als Lagerdepot genutzt worden und unter anderem auch für Auslagerung aus Halle, aus dem Landesmuseum. Und 1953 ist dann auf Beschluss des riesigen SED-Kreissekretären denn die Burg bzw. das sogenannte Korn- und Rüsthaus, in dem wir uns heute befinden, als Museumsbau oder Umbau ausgewählt worden, sodass seit 1953 unter Leitung des Kreises das Museum hier im Korn- und Rüsthaus sich befindet.
Jetzt hast du schon verschiedene Schlagworte gesagt. Ich halte mich gerade insbesondere an dem Wort Lager fest, weil wir sind ja gerade im Depot. Das ist ja so ein Raum, den Museumsbesucher typischerweise nicht zu Gesicht bekommen. Es wirkt ja alles sehr organisiert und fachlich wunderbar verpackt. Was ist ja alles eingelagert? Was hat der Altertumsverein so gesammelt, dass sich jetzt hier aufbewahrt wird, wenn es nicht gerade ausgestellt ist?
Ja, was der Name schon verrät, es sind die Altertümer der Region, die hier ihren Platz gefunden haben im Depot, beziehungsweise auch natürlich in den Ausstellungsbereichen. Es ist insbesondere alles, was zum Thema Stadtgeschichte, zur regionalen Geschichte hier zusammengetragen wurde. Viele Bodenfunde, also archäologische Funde, die auch hier eingelagert sind. Ja, und dann eben sehr kulturgeschichtlich heterogene Sammlungen, die vom Haushaltsgerät bis hin zur Grafik- und Gemäldesammlung, was eben so typischerweise in so einem stadtgeschichtlichen Museum zu finden ist.
Einmal quer durch die Sachgruppen quasi.
Genau.
Ich kann von meinem Sitzplatz aus auch Schreibmaschinen und ich glaube Rechengeräte erkennen. Für den Zuhörer, wir sitzen gerade an einem Tisch und unmittelbar vor uns sind so Banner und Flaggen aufgehangen.
Genau, das sind hier unsere Fahnensammlungen der hiesigen Vereine. Also wir haben ja wirklich eine kleinere Sammlung an sehr eindrucksvollen Vereinsfahnen, die hier zusammengetragen wurden aus dem 19. Jahrhundert. Teilweise 1869 die älteste hier vom Liederkranz Querfurt, die direkt vor uns hängt. Also da haben wir schon eine kleine beachtliche Sammlung.
Neben unserem Gespräch im Depot des Museums führt uns Jan Stenzel auch durch die aktuelle Ausstellung im Museum Burg Querfurt.
Wir im ersten Obergeschoss und wurden direkt angesprochen von einer Figur, die uns fragt, ob wir ein Bär sind. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist unsere derzeitige Ausstellung zu dem Thema Ritterorden, Ordensritter, die hier in Querfurt gezeigt wird. Wir befinden uns im Rittersaal, der eigens dafür umgestaltet wurde. Und wie sich das für so eine Ritterausstellung gehört, war es auch ein Ritter, der uns gerade angesprochen hat. Denn das ist unser Wegeleitsystem. Das heißt, im Zuge der Ausstellung sind mehrere Ritterrüstungen als Wegeleitsystem installiert, die den Besucher durch die Ausstellung führen.
Ritterausstellung, also Sonderausstellung in dem Fall, aber thematisch bleibt die Burg ja auch damit verbunden.
Ja, zu einer ordentlichen Burg gehören natürlich auch die Ritter. Wir sind sogar stolz darauf, einen eigenen Ritterorden auf der Burg hier sesshaft zu haben, dem Orden vom Heiligen Erlöser von Monreal, ein Orden, der sich im Zuge der Reconquista 1118 gegründet hat, also wirklich einer der ältesten Orden, dessen deutscher Ableger hier in Querfurt auf der Burg seinen Hauptsitz hat.
Reconquista, das war Spanien und so weiter?
Korrekt, das ist die Iberische Halbinsel, dort die Rückdrängung der Mauren und Muslime vom 8. bis in das 14., 15. Jahrhundert hinein. Parallel wird in unserer derzeitigen Ausstellung natürlich auch das Thema Kreuzzüge ganz intensiv bearbeitet.
Und diese Ritter haben es bis nach Querfurt geschafft, sehr spannend. Der Saal hier hängt jetzt voll mit Wappenschildern. Wir haben eine große Tafel, Rüstungen, Schwerter, aber auch Gewänder verschiedener Art. Kannst du zu den Textilien vielleicht was sagen?
Ja, und zwar hängt es damit zusammen, dass wir hier eine sehr interessante Person des 14. Jahrhunderts präsentieren im Rittersaal, Balduin von Luxemburg, der seines Zeichen Erzbischof von Trier war und eine maßgebliche Figur im 14. Jahrhundert, was die Reichspolitik anbelangte. Und wir wollen hier so ein bisschen die Funktionen einer mittelalterlichen Person in unterschiedlicher Art präsentieren. Das heißt, er war Erzbischof, er war Adliger, er war aber auch Ritter und hat gekämpft. Entsprechend sind auch Rüstungen hiermit präsentiert und als Geistlicher entsprechende geistliche Ornate.
Nach dem kleinen Einblick in die Ausstellung des Museums kehren wir hinter die Kulissen zurück ins Depot und widmen uns dem übergreifenden Thema der Staffel.
Wir sind aber heute für einen ganz anderen Sammlungsbestand mit besonderem Augenmerk hier, nämlich der Sammlung Schomburg. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Person Hans Schomburg ist vielleicht noch einigen Zuhörern ein Begriff. Als Person, der insbesondere in der ersten bzw. in der Mitte des 20. Jahrhunderts als Afrikareisender bzw. vermeintlicher Afrika-Experte sich einen Namen gemacht hat, durch viele Publikationen, Buchpublikationen, die insbesondere in der DDR sehr stark aufgelegt wurden und gelesen worden sind. Und aber eben auch als Filmemacher, der in den 1910er Jahren beginnend bis 1956 mehrere Afrikareisen unternommen hat, Expeditionen und die filmisch festgehalten hat in unterschiedlicher Form, einmal dokumentarisch, aber eben auch in Form von Spielfilmen.
Und dieser Spielfilmmacher und Sammler hat Dinge mitgebracht nach Querfurt.
Nicht direkt nach Querfurt mitgebracht, aber er hat sie 1959 dem damaligen Kreismuseum übermacht, also als Schenkung. Das hängt damit zusammen, dass Hans Schomburgs Vorfahren hier aus Querfurt stammen. Das heißt, wenn man die Linie weiterverfolgt, bis ins 17. Jahrhundert hinein, war der Querfurter Bürgermeister ein Schomburg. Und die Familie, der Zweig, hat in einige Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte hier in Querfurt gelebt. ist dann später nach Freiburg an der Unstrut weitergezogen. Aus der Familie selber sind zuvor schon einige bekannte Wissenschaftler hervorgegangen, die unter anderem bei der Entdeckung der Flora und Fauna Australiens sich einen Namen gemacht haben. Und Hans Schomburg ist dann in deren Fußstapfen getreten und hatte eben aber auch eine persönliche Verbindung zu Querfurt. Das heißt, er war als Kind, als junger Mensch mehrfach hier vor Ort und hat seinen Onkel hier besucht in den Sommerferien.
Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Kommt daher auch der Titel Filmburg Querfurt durch Hans Schomburg?
Der rührt nicht daher. Den Beinamen Filmburg haben wir uns erworben, weil hier wirklich in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr viele Filmproduktionen stattgefunden haben. Das heißt, von kleineren Fernsehproduktionen zum Thema Terra X, Geschichte Mitteldeutschlands, bis hin zu großen Hollywood-Produktionen wie Die Päpstin, Der Medikus, die hier gedreht wurden auf der Burg Querfurt, worauf wir auch doch etwas stolz sein können.
Spannend, die fortgesetzte Nutzung dieses Bauwerks. Aber kommen wir mal vielleicht tiefer ins Thema Hans Schomburg, das Schomburg-Projekt, ein Projekt der Provenienzforschung. Annette, du bist da die Expertin, was das angeht.
Genau, ich würde jetzt nochmal die Provenienzforschung als Thema stark machen an unserem Podcast und nochmal kurz erklären, dass wir quasi diese Sammlung Schomburg, die eben 1959 hierhin geschenkt wurde, beforscht haben, und zwar unter diesem Unrechtskontext der kolonialen Kontexte. Und das würde ich gerne einfach kurz nochmal auch unseren Zuhörerinnen erläutern. Und zwar umfassen die kolonialen Kontexte die Umstände und Folgen des Kolonialismus seit den europäischen Expansionen, sogar schon seit dem 15. Jahrhundert, und meint also nicht nur, aber auch sehr speziell die formalen Kolonialherrschaften, wie sie eben in Deutschland, England, Frankreich, Belgien oder auch die Niederlanden in Asien, Ozeanien oder Afrika ausübten. Und es geht insbesondere der Provenienzforschung herauszufinden, unter welchen Umständen ethnologische, mineralische, zoologische oder pflanzliche Gegenstände nach Europa verbracht wurden und welche Erwerbsumstände sie quasi dort ursprünglich hatten. Und eben zu überlegen, welche kolonialen Strukturen und Denkmuster haben die Erwerbsumstände bestimmt. Es gab große Machtgefälle, also ungleiche Machtverhältnisse, so dass wir überlegen müssen, ob die Objekte eben aus Ausbeutungsumständen zu uns gekommen sind. Und das wollen wir gerne aufklären. Eine Sache, die ich gerne ansprechen wollte, ist einmal die Dimension auch sich zu vergegenwärtigen, wie viele außereuropäische Objekte sich eigentlich in Sachsen-Anhalt befinden. Es gibt über 50.000 außereuropäische ethnologische Objekte in mindestens 31 Museen in Sachsen-Anhalt. Und diese Anzahl enthält eine sehr große Menge, und zwar 10.000 Münzen und Medaillen, vorwiegend aus Asien im Besitz des Kunstmuseums Moritzburg in Halle. Aber zum Beispiel auch den größten Bestand an Ethnographika mit 8.000 Objekten, die gehören zur Sammlung Julius Riemer in den städtischen Sammlungen der Lutherstadt Wittenberg. Und jetzt habe ich ja schon angesprochen, dass auch Museen Mineralien, tierische und pflanzliche Präparate haben. Und da fallen natürlich die 7 naturkundlichen Sammlungen in unseren Museen auch noch mit in den Blick. Und da möchte ich auch nochmal hervorheben, die Riemer-Sammlung in Wittenberg hat davon 14.000 Exemplare. Spannend ist zum Beispiel noch, das soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Museum Aschersleben eine paläontologische Sammlung hat. Und dort befindet sich zum Beispiel ein Oberschenkelknochen des Giraffatian Branchi. Der ist ehemals als Brachiosaurus Branchi bekannt. Und der ist eben über die sogenannte Tendaguru-Expedition im damaligen Kolonialgebiet Tansania, also damals Ostafrika, nach Deutschland verbracht worden. Ja, und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns sozusagen, wenn wir Provenienzforschung zu kolonialen Kontexten unternehmen. Ja, und die kolonialen Kontexte haben uns dazu bewogen, auch ein Forschungsprojekt anzustrengen. Und da ist es uns als Museumsverband Sachsen-Anhalt gelungen, in Kooperation mit dem Museum Burg Querfurt und dem Institut für Länderkunde in Leipzig ein Projekt zu starten, das Dr. Lars Müller als Provenienzforscher durchgeführt hat. Und wir hatten das Glück, vom Land und vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert zu werden.
Ein Provenienzforschungsprojekt, jetzt ist Provenienzforschung nicht mein Metier. Könnt ihr mir das erklären, worum ging es da jetzt konkret in Querfurt?
Ja, also Provenienzforschung spielt für den Museumsverband eine ganz hervorgehobene Rolle, wobei sich mit dem beantragten Projekt erstmals intensiv mit einem Bestand aus den kolonialen Kontexten beschäftigt wurde. Und für die Sammlungsbestände, die sich auf Hans Schomburg zurückführen lassen, einmal eben am Museum Burg Querfurt und am Leibniz-Institut für Länderkunde, ist dieses Provenienzforschungsprojekt beim Museumsverband mit den Herkunftsgebieten der Objekte in Verbindung gebracht. Die Objekte waren wahnsinnig lückenhaft und ungenau dokumentiert, was die Herkunftsgebiete der Objekte angeht. Und natürlich wussten wir auch nichts über die Erwerbsumstände, also Schomburgs Art und Weise, wie er da im Umgang mit den Mitgliedern der Herkunftsgesellschaften umgegangen ist, sowie die Art seiner Erwerbungen während seiner Afrika-Reisen zwischen 1897 und 1958. Also das lag völlig im Dunkeln. Und ausgehend von den Beständen der ethnologischen Objekte in vier Sammlungen, also wir haben sogar noch das Objekte aus dem Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt in Hamburg und des Ethnologischen Museums in Berlin hinzugezogen und haben dann das Ziel verfolgt, die Kontexte des Erwerbs der Ethnographica durch Schomburg in verschiedenen Regionen Afrikas erstmals zu erforschen.
Spannend. Also das sind ja auch so ganz klassische Fragen, die man bei der Dokumentation auch an Objekte hat. Zum einen, wo kommt das her? Wer hat es eventuell hergestellt? Für was wurde es benutzt? Und dann natürlich auch, wie kam es denn schlussendlich ins Museum? Wie sah der Erwerb aus? Und was konnte da konkret über die Herkunftsländer noch ermittelt werden?
Also wir haben herausgefunden, dass entsprechend der Reisetätigkeit von Schomburg sich der Bestand auf diverse afrikanische Länder und Regionen bezieht. Ausgehend von den vorhandenen Objekten haben wir die Reisetätigkeit Schomburgs eben nachvollzogen und systematisch Aussagen von ihm zur Sammelaktivität in seinen verschiedenen Büchern und Filmen und anderen Quellen recherchiert. Und dann haben wir anschließend noch historische andere Quellen und Literatur ergänzend hinzugezogen, wie Schomburg, in welchem Milieu, welche Kontakte er hatte, besser erfassen zu können. Und dann sind wir mit einem Schwerpunkt von Personen noch aus Liberia einen dritten Schritt gegangen, indem wir quasi die Herkunftsgesellschaft befragt haben und Vertreterinnen von dortigen Ethnien befragt haben und dadurch einfach in Kontakt gekommen sind über ganz alte Geschichten, die die noch kannten, über die Objekte. Also da ist Mafu-Stein ein Stichpunkt, den wir leider jetzt hier im Podcast nicht näher ausführen können.
Was können wir denn an Objekten näher ausführen, wenn schon nicht den Mafu-Stein?
Ja, es konnte herausgearbeitet werden, dass die Objekte, die jetzt hier im Museum sind, maßgeblich aus vier Reisen stammten. Also wir können sagen, die Objekte stammen aus Liberia 1911-12, dann einer Togo-Reise 1911 und 12 und dann war Schomburg nochmal in Togo 1913 und 14. Und dann gab es wieder eine Liberia-Reise 1923-24 und dann eine große Afrika-Durchquerung 1931-32. Also das sind die maßgeblichen Eckpunkte, wo Schomburg die Objekte gekauft, erworben hat. Und während Schomburg auf seiner ersten Reise einfach noch so lose sammelte, zeigt sich bereits ab der Togo-Reise ein systematisches Vorgehen, das maßgeblich auf drei Motiven basiert. Also erstens sammelte der natürlich, um auch Souvenirs mitzubringen. Dann sammelte er, um zu dokumentieren, dass die afrikanischen Kulturen und so heißt es also heute in Gänsefüßchen untergehende Kulturen seien. Und ja, er sammelte aber auch, um eindrucksvolle Objekte mitzubringen, die er dann später für Darstellungen, also Erzählungen und Selbstinszenierung auf jeden Fall nutzt. Die Erwerbspraktiken bilden ein Spektrum von Geschenken und Kauf und über die Abgabe unter Druck beziehungsweise zumindest innerhalb einer großen Machtasymmetrie bis hin zu wahrscheinlich auch Diebstahl. Ja, und dann ist das erstmal das große Hauptergebnis, was unser Forschungsprojekt anbringen konnte. Ja, und vielleicht haben wir Lust, nochmal ganz konkret auf zwei Objekte einzugehen. Einmal haben wir einen Kokomba-Helm etwas näher beforschen können und eine sehr große Standtrommel.
Das heißt, den Helm haben wir auch gerade hier.
Willst genau.
du ihn vielleicht auspacken?
Den habe ich gerade herübergebracht aus dem Magazin. Vielleicht kann ich noch ergänzend dazu bringen zu Schomburg. Also er hat sich ja, wenn man ihn auch in seinen Publikationen liest und weiter, immer wieder selbst als Wissenschaftler verstanden und auch nach außen hin generiert, obwohl er selbst nie ein Studium abgeschlossen hat. Er war sicherlich als Autodidakt sehr bewandert in den Themen Ethnographie, Geographie. Also er hat sich da schon mit auseinandergesetzt. Und hat aber für sich eben auch in Anspruch genommen, ein Wissenschaftler zu sein, was aber natürlich aus der Wissenschaft selber nicht so bestätigt wurde. Also auch sein vermeintlicher Professorentitel, der hier insbesondere im Schriftverkehr immer wieder ihm gegenüber geäußert wurde. Also er wird als Professor Schomburg durch den hiesigen damaligen Museumsleiter angesprochen, zitiert, muss dann aber, nachdem er einige externe Gutachten über Schomburg dann einholt, diesen Titel dann in der Ausstellung selber zurücknehmen. Also das heißt, dort wird er nur als Hans Schomburg, als Afrikareisender angesprochen. Der Professorentitel wird ihm in der Ausstellung dann auch wieder aberkannt. Aber zurück zu unserem Konkomba. Ein besonderes Stück oder diesen Helm, den haben wir hier gut verpackt.
Das ist ja interessant. Also du hast jetzt hier einen Karton, man kennt es als Knisterfolie, also Luftpolsterfolie eingewickelt.
Genau, das Stück ist schon mittlerweile relativ fragil, zeichnet sich aus durch ja, ein sehr markantes Gehirn, wahrscheinlich Gazellengehirn, was wir hier aufgesetzt haben und eben durch sehr stilvoll mit Kaurimuscheln ausgeführten Abbildung des Helmes. Das Grundmodell ist eine Kalebasse, also ein Kürbis, der die Helmform quasi vorgibt. Darum, wie gesagt, die Kaurimuscheln als Schmuck und dazu auch nochmal ja, wie eine Art Fransen die Kauris ausgeführt und angehängt im hinteren Nackenbereich. Das war sozusagen der Helmschmuck der Konkomba, die ihres Zeichen in Nordtogo, aber auch in Liberia ansässig waren und heute zum Teil auch noch sind. Und die besonders für ihre kriegerische Art, für ihre Stärke bekannt sind, auch heute noch ein Sinnbild sind dafür. Und das war eben der besondere Kopfschmuck. Ja, das Forschungsprojekt oder Lars Müller konnte schon zeigen, dass die Erwerbsumstände dieses Exemplares wohl sehr problematisch einzustufen sind. Denn die Konkombas selbst haben ungern oder eigentlich nicht freiwillig diese Helmzier herausgegeben. Also das heißt, es muss hier schon unter Druck, wenn überhaupt, erfolgt sein, dass dieser Helm durch Schomburg erworben werden konnte.
Ich hoffe, man hört es, dieses Klappern. Das hat ja die Kaurimuscheln, die wie so ein Perlenvorhang auch vom Helm herabhängen.
Okay. Genau. Jetzt sieht das Stück dann von der Vorderseite aus. Wir haben hier vorne nochmal etwas kleinere Zierden, die sozusagen über der Nase dann hängen würden.
Und was wissen wir zusätzlich über den Helm? Also ist das ist das Alltagsbekleidung? Ist das zeremoniell? Ist das welchen Sinn hat er erfüllt?
Ja, das durften sozusagen nur die Krieger tragen, diesen Helm. Es gibt sehr wunderbare Fotoaufnahmen von den Konkomba mit dieser Helmzier, die Schomburg selber getätigt hat, beziehungsweise seine begleitenden Kameramänner, unter anderem der Lieberenz. Und er hat das dann auch sehr gerne dann für weitere Publikationen verwendet, dieses markante Bild dieses Konkomba-Kriegers. Und auch das Stück hatte wohl seinerzeit einen besonderen Platz bei ihm im Büro. Also er hatte sozusagen viele der Objekte, die wir hier dann nach Querfurt erhalten haben, in seinem Büro aufgestellt. Und ja, bei Fernsehinterviews, Vorträgen, die dann auch filmisch festgehalten sind, ja präsentiert als Referenzstücke für ja, seine Afrika-Reisen, für sein Wissen über die Völker Afrikas. Und eines davon ist eben dieser besondere Helm.
Also ein Helm, der schon in der Herkunftskultur als ja, Zier für Krieger bedeutungsvoll war, der dann in der Sammlung von Hans Schomburg nochmal mit eigener Bedeutung besetzt worden ist, also als Prestigestück quasi.
Genau.
Wenn Sie, liebe Zuhörer, sich selbst einen Eindruck von den Objekten machen wollen, über die hier gesprochen wird, so können Sie das auf der Verbundplattform Museum Digital. Geben Sie dafür einfach in der Adresszeile Ihres Browsers die Adresse museum-digital.de ein, suchen Sie die Filmburg Querfurt und widmen sich der Sammlung Nachlass Hans Schomburg. Hier finden Sie sowohl Bilder als auch kleine Beschreibungen und Angaben zu Material, Technik und Maßen der Objekte.
Der Erwerbskontext anhand von autobiografischen Zeugnissen von Schomburg selbst und seiner Ehefrau McGertz konnten ausgewertet werden. Und das ist eben spannend, weil Schomburg hat ausführlich dargelegt, wie er hätte einen fairen Preis bezahlen wollen, so erzählt er es. Allerdings schickte er eben so Polizisten, die er eben ja aus seinen Kontakten zu dem kolonialen Regime kannte, also die schickte er in ein Dorf, um Personen zu suchen, die bereit waren, solche Objekte abzugeben. Als die Polizisten den Ort verließen, zogen aber ja die Personen ihre Verkaufsbereitschaft zurück. Und das zeigt halt, wie diese sich gegebenenfalls unter Druck gesetzt fühlten. Ergänzend berichten dann auch sowohl Schomburg als auch Gertz, dass die Kokomba diese Objekte in der Regel nicht abgaben, beziehungsweise eine zwanghafte Abgabe sogar befürchteten. Das sogenannte Objektdossier, was das Ergebnis einer Provenienzforschung ist, gibt auch die Suche nach Anhaltspunkten zur kulturgeschichtlichen Bedeutung des Objektes wieder, sowie sogar nach Bezugssammlungen und Vergleichsobjekten. Und das ist das Spannende, dass diese Kokomba-Helme eben auch in Museen in Berlin und in London als Objekte vorliegen. Aufgrund seiner kulturellen Bedeutung und den Berichten über die Kaufkontexte wurde der Helm in unserem Provenienzforschungsprojekt als kulturell sensibel und eben die Erwerbsumstände als problematisch eingestuft.
Dann haben wir jetzt nicht nur den Helm, sondern auch noch eine Trommel, von der ich gehört habe. Was hat es damit auf sich, Annette?
Ja, also bei dem zweiten Objekt aus dem Schomburg-Bestand hier im Museum Querfurt, was ich heute mit im Podcast vorstellen wollte, ist eben auch eine sogenannte, wir sagen, Tiefenprüfung angeraten, weil es quasi augenscheinlich etwas problematisch ist. Es handelt sich in dem Fall um eine Standtrommel, die auch zwei Trommelstöcke noch beinhaltet quasi. Und die Standtrommel ist wie hoch?
Die Standtrommel ist circa 1,50 Meter, ja, 1,50 Meter hoch. Ne?
Also echt groß. Und aus
einem Stück Stamm gefertigt, ne, als ein Stück Holz. Also schon ein beeindruckendes Stück, besonders mit dieser wunderschönen Zier, die auch farblich immer noch sehr gut erhalten ist. Auch die Bespannung, das heißt die Lederbespannung mit Tierhaut, die ist immer noch intakt, sodass das schon ein eindrucksvolles Objekt für den Museumsbereich natürlich darstellt.
Ja, und hier ist halt die Sachlage ganz anders, weil das Objekt selbst und auch die eruierten Quellen dazu bildeten zwar eben ja keine ausreichende Informationsdichte für so ein Dossier, was jetzt eben nach der Provenienzforschung entsteht, aber die Trommel wurde in einem alten Ausstellungstext hier im Hausarchiv des Museums Burg-Querfurt als hohe Trommel mit Bemalung aus Nord-Togo bezeichnet und konnte nun neu im Projekt den Ewe, also so heißt diese Völkergruppe, den Ewe zugeordnet werden. Im Ethnologischen Museum in Berlin gibt es sogar ein Vergleichsobjekt, das den Ewe ebenfalls zugerechnet wird. Und sowohl wegen ihrer Größe und der kunstvollen Bemalung als auch eine Art Gegenstück sogar im Konvolut des Instituts für Länderkunde in Leipzig ist sie eben nicht als Alltagsgegenstand einzuschätzen, sondern auch als kulturell bedeutend. Aber Schomburg ging in seinen Texten und Filmen nicht auf die Ewe ein. Und auch McGertz oder auch sein Kameramann James Samuel Hodgson berichten nicht vom Erwerb dieser Trommeln oder auch allgemein zu den Ewe. Die Erwerbsumstände sind allerdings trotzdem im Kontext des angespannten Verhältnisses zwischen Ewe und Kolonialregime kritisch zu sehen. Auch wenn die Trommel gekauft worden wäre, hätte der Verkäufer sich unter Druck gesetzt gefühlt haben können. Die Trommel war Schomburg später immerhin wichtig genug, um sich bei Presseberichten mehrfach mit ihr abbilden zu lassen. Und hier hätte es eigentlich auch eine Gelegenheit gegeben, eine Kaufgeschichte zu erzählen, aber wir haben sie bisher nicht entdeckt.
Zumal es eigentlich sehr, sehr typisch war für Schomburg, dass er zu den Objekten immer wieder die Erwerbsumstände doch zum Teil aus seiner Sicht präsentiert hat. Aber in dem Fall haben wir leider dann Desiderat.
Gibt es noch mehr Objekte in der Sammlung der Burg Querfurt, die einer solchen Überprüfung vielleicht zugeführt werden sollten?
Also das Projekt selber hat jetzt erstmal die beiden Objekte ausfindig gemacht, die ja zumindest einer tiefen Prüfung nochmal unterzogen werden sollten. Die anderen Objekte sind erstmal mutmaßlich nicht davon betroffen. Also sind ja, wie gesagt, 48 Objekte ethnologischer Art. Das heißt, wir sprechen ja von Waffen, aber Alltagsgegenständen, Musikinstrumenten, eine Schöpfkelle ist dabei, also sehr breit gefächert. Aber da sind, wie gesagt, die Erwerbsumstände eher in die Richtung zu deuten, dass es Ankäufe sind, gegebenenfalls eine Schenkung, wenn es sich um Waffen handelt. Aber darüber hinaus ist eher problematisch, die anderen Objekte erstmal nicht einzuordnen.
An diesem Forschungsprojekt haben auch Kollegen aus der Herkunftsgesellschaft mitgewirkt, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, also der Lars Müller war in der Projektzeit in Liberia und hat dort ganz enge Kontakte eben zu verschiedenen Einrichtungen geknüpft, wie eben dem Nationalmuseum, der Universität, und von dort aus sich dann vorgetastet zu bestimmten Volksgruppen und ist dann auch raus ins Land gefahren und hat zum Beispiel die Gola besucht und dort auch mit den sogenannten Elders gesprochen und sie also mithilfe von Abbildungen über die Objekte zum Reden gebracht. Was noch spannend ist, dass ja die Objekte, die Schomburg geschenkt hat, die 48 Stücke, noch ergänzt worden sind durch eine tolle Schenkung seiner Enkelin Jutta Niemann.
Ja, auch eine ganz besondere Geschichte, die Jutta Niemann, du hast es ja schon gesagt, die Enkeltochter Schomburgs aus der ersten Ehe mit Carla Schwag, also das heißt die erste Ehefrau, Schomburg war viermal verheiratet, hat aber wie gesagt nur eine Tochter gehabt und deren Kind wiederum, die Jutta Niemann, hat sich dann, ja, zur Lebensaufgabe, muss man ja wirklich sagen, gemacht, ihren Großvater und dessen Erbe ja im Nachgang zu beforschen und ja ein eigenes Archiv zu dokumentieren, aufzubauen und Ausstellungen zu generieren. Darüber hinaus hat sie auch Teile der Filmrechte verwaltet. Das heißt, der Filmproduktion, die Schomburg, die Filme, die liegen ja in unterschiedlichen Institutionen in Deutschland beziehungsweise in nachfolgenden Institutionen wie den IWF in Göttingen. Und die Jutta Niemann hatte eben aber auch einen Teil der Filmrechte daran und war entsprechend auch dabei, das Filmmaterial nach dessen Tod zu vermarkten, das muss man so sagen. Ne? Also das zeigt eben besagter Nachlass, den wir hier glücklicherweise 2022 ins Haus bekommen haben. Wobei das glücklicherweise muss ich in Anführungsstrichen setzen. Wir sind ja hier ein kleines Museum, muss man ja so sagen, ein stadtgeschichtliches Museum, wo man auch so eine Sammlung vordergründig erstmal nicht vermuten würde. Das zeigt sich immer wieder, wenn wir dann auch Anfragen zu dem Sammlungsbestand bekommen. Die sind völlig überrascht, dass das auf einer Burg zu finden ist und können den Zusammenhang zu Schomburg immer erstmal schlecht herstellen. Nichtsdestotrotz, das muss ich wirklich sagen, seitdem ich hier bin, ist das Thema Schomburg wirklich, ja, mit dem Projekt auch nochmal sehr in den Vordergrund gerückt. Wir haben seitdem dieser Nachlass seit 2022 hier ins Haus gekommen ist. Frau Niemann hat ihn, wie gesagt, nochmal persönlich im Zuge des Kontaktes mit Lars Müller ja den Wunsch geäußert, dass dieser vollständig hier nach Querfurt kommt, weil sie hier in Querfurt in den 90ern und Anfang 2000er Jahren mehrere Ausstellungen zu ihrem Großvater durchgeführt hat. Dass, wie gesagt, der Nachlass hier nach Querfurt kommt nach ihrem Tod, was wir dann auch ja umsetzen konnten. Glücklicherweise, denn kurz danach ist sie leider verstorben und seitdem der Nachlass dann hier auch über die Medien publiziert ist, dass der sich hier befindet, hatten wir ja schon mehrfach Anfragen von Forscherinnen, die hier zugegen waren, mehrere Tage hier verbracht haben und sich durch das ja große Konvolut durchgearbeitet haben. Und das wird uns, denke ich, in den nächsten Jahren noch stärker begleiten. Unser Wunsch ist es natürlich, dass dieser auch mal wissenschaftlich systematisch aufgearbeitet wird. Das ist sicherlich eine große Aufgabe, die vielleicht sogar über eine Dissertation hinausgehen würde. Aber wäre sehr lohnenswert, sich hier mal diesem Bestand ja zuzuwenden und da Licht ins Dunkel zu bringen. Denn hier sind sicherlich noch einige interessante Informationen zum Leben Schomburgs, aber auch zu seinem filmischen Werk herauszufinden.
Sehr gut, da hast du total was angekitzelt quasi. Vielleicht einer unserer Zuhörerinnen wird sich hier melden. Das würde ich mir sehr wünschen. Also das wäre eine tolle Reaktion auf unserem Podcast. Aber wir hatten auch das Glück, dass genau durch diese hier Ansiedlung dieses Nachlasses ja auch noch andere Herkunftsgesellschaften auf uns aufmerksam geworden sind, auf Schomburg aufmerksam geworden sind und wir deswegen noch einen großen Kontakt jetzt zu Universitäten in Togo pflegen und dort quasi die Chance haben, über die dort an Universitäten angestellten Menschen auch noch breiter in die Bevölkerung mit diesen Objekten hier vorzudringen und zu fragen, kennt ihr das noch? Was bedeuten euch die Objekte? Wie wollen wir damit auch umgehen? Und dass wir auch eben in den durchaus erwünschten Dialog mit der Herkunftsgesellschaft, der auch von der Bundesrepublik ja gewollt ist, dass wir hier auch einen Schritt nach vorne gehen können, mit Martin Ejabou darüber zu sprechen, wie die Sammlung Schomburg und die Objekte ja, in Togo demnächst einen Widerhall finden können.
Ich nehme auf jeden Fall mit von unserem heutigen Besuch hier, dass in einem kleinen städtischen Museum auf einer großen Burg in Querfurt ja eine Sammlungsmischung, möchte ich fast sagen, vorhanden ist, die man so nicht erwarten würde. Dadurch, dass ja Herr Schomburg eine besondere persönliche Verbindung zu Querfurt gepflegt hat. Und ich möchte mich sehr bedanken dafür, dass wir heute hier sein durften.
Sehr gern, hat mich sehr gefreut.
Ja, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die tollen Einblicke hier direkt vor Ort. Vielen Dank.
Danke, liebe Zuhörer, fürs Einschalten dieser Folge. Alle anderen Folgen Museumslauschen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Liked und abonniert gerne den Podcast. Museumslauschen ist ein gemeinsames Format des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den vorgestellten Museen. Es wird möglich durch die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.